EHI Retail Insights. Der Podcast für alle, die im Retail entscheiden und die von den Besten lernen wollen.
Heute geht es nicht um Bauchgefühl, sondern um die Auswertung und Aussage ganz klarer Daten. Es geht um Research und Trendthemen der Handelslogistik, die du jetzt auf dem Radar haben solltest. Der Trend Report Handelslogistik 2026 wertet 2383 Fachartikel aus 2 Jahren Logistikdiskurs aus. Systematisch, strukturiert und vergleichbar, um einen Überblick zu erhalten. Die Studie zeigt keine Meinungen einzelner Stimmen auf Basis von Interviews, sondern dieses Mal zeigt sie eben, worüber die Branche wirklich spricht. Ich freue mich auf geballte Expertise und bin sehr gespannt. Hat und wird sich der Fokus verändern? Hallo und herzlich willkommen, Herr Tripp. Wir haben gesagt, wir sprechen uns auch gerne per Du an. Hallo Christoph, danke, dass du uns heute im Podcast-Studio digital besuchst. Und auch herzlich willkommen, Tobias, hier bei uns im Studio in Köln.
Ja, hallo Anja, hallo Tobias. Freue mich, dabei sein zu dürfen.
Christoph, du bist auch Dozent. Du bist unterwegs in der Logistik, aber du bist auch ganz viel kommunikativ in Podcasts unterwegs und ein Guru und ein Enthusiast der Logistik, habe ich gelesen. Das fand ich total schönes Wort auf deiner Homepage. Und eben auch mein Kollege Tobias Röding ist unfassbar in den Themen als Research-Expert drin und hat gemeinsam diese Studie, diesen Trendreport erstellt. Wie immer in unseren Insights starten wir, das ist eine Überraschung für euch, das habe ich euch nicht vorab gesagt, mit Fact and Fictions.
Fact or Fiction?
Und ich habe 2 Aussagen herausgesucht mit Unterstützung von diversen Tools. Und ihr müsst mir eure Einschätzung geben, ist das mehr Fact oder ist es mehr Fiction? Seid ihr ready?
Wir sind ready. Sehr gespannt.
Meine erste Behauptung. Große Händler planen, Filialen systematisch als regionale Pufferlager für E-Commerce zu nutzen, um klassische Regionallager deutlich zurückzubauen. Fiction or Fact? Christoph.
Ich hätte fast eher gesagt, so ein bisschen Past und so ein bisschen Future. In den USA eher Fact gerade, in Europa eher Past.
Okay.
Ich glaube, dass wir auch über das Thema in den nächsten Monaten diskutieren werden. Ich würde mich jetzt an der Stelle meinem Vorredner anschließen.
Okay, da liegt ja auch richtig. Also es ist so eine Mischung aus beidem, aber es ist etwas mehr Fiktion und vielleicht in dem einen oder anderen in der weltweit anders. Aber hier ist es klar nicht der Fall, dass man die Netzstruktur ersetzt durch Filialen. Ja, sehr gut. Ich sehe schon, die Experten sind da. Meine 2. Behauptung. Handelsunternehmen bewerten ihre Logistiknetzwerke zunehmend nach geopolitischer Exposition. Und nicht mehr nur nach Kosten und Service.
Also ich fange mal an, definitiv Fact. Das Thema Resilienz ist ein Dauerthema geworden, werden wir gleich auch nochmal drüber sprechen. Muss im Prinzip in Alltagsentscheidungen operativ, aber auch strategisch in die Netzwerkentscheidung mit einbezogen werden. Sowohl deutschlandweit, europäisch als auch global.
Ja, das Thema Netzwerke ist auch ein Thema gewesen. Netzwerkentscheidungen ist auch ein Thema gewesen, das hier im Handels- oder in unserem Trendreport eine Rolle spielte. Ich glaube auch, dass wir dazu auch in unserem bilateralen Austausch das ein oder andere Wort schon verloren haben. Deshalb würde ich dem auch beipflichten, ja.
Ja, und geopolitische Risikosituationen sind aktueller denn je. So, das war kurz und knackig. Wir sind ein bisschen warm und mitten im Thema. Wir haben schon gesehen, ihr seid tief drin. Lasst uns eintauchen in eure Erkenntnisse des Trendreports, der ja eben mal anders aufgestellt ist als sonst. Und ich bin wirklich interessiert zu wissen, wie ist so der Vibe in der Branche, auch mit ein bisschen Rückblick, aber natürlich auch ein Blick nach vorne. Was hat euch dazu gebracht, diesen Trendreport überhaupt anzustoßen und ebenso anders anzugehen als sonst?
Da würde ich jetzt mal direkt einsteigen. Trendreports zu schreiben, ist immer eine Herausforderung. Es ist immer ein Blick in die Glaskugel und jeder, der versucht, in die Glaskugel zu schauen, kennt die spezifischen Herausforderungen. Es gibt unglaublich viele Ansätze, sich den Trends, die dann irgendwann auf uns zukommen, zu widmen oder auch denen, die nicht auf uns zukommen. Im Rahmen dieser Studie haben wir mal so ein bisschen versucht, die Seite zu wechseln. Im Regelfall spricht man datenbasiert qualitativ mit den Experten aus der Branche. Hier in dem Rahmen, in dem wir uns bewegt haben, wurde sich mit der Fachjournalie auseinandergesetzt. Wurde sich so ein bisschen die Frage gestellt, naja, womit wird sich dann intern in den einzelnen oder in den spezifischen Abteilungen der Fachmagazine beschäftigt, worüber wird nachgedacht und was sind dann letztendlich auch die Artikel, die auf dem Markt platziert werden, haben dann relativ aufwendiges Auswertungstool entwickelt und am Ende, du hattest es ja schon gesagt, 2383 bereinigte Fachartikel identifiziert, die dieses Thema in den letzten 2 Jahren eingekreist haben bzw. angerissen haben und haben diese Fachartikel eben auch als Basis verwendet, um dann eben entsprechend zu coden und die individuellen Trendthemen dann eben zu identifizieren.
Genau, was genau wolltet ihr verstehen und nachvollziehen?
Ja, wir wollten verstehen, worüber gesprochen wird. Also was ist gerade am Markt, insbesondere auch im Vergleich 2024 zu 2025, diese immer wieder auch in der Studie strapazierte Begrifflichkeit der Diskursentwicklung. Wo geht der Diskurs hin? Was wurde stärker in den Medien debattiert in den Artikeln? Was wurde vielleicht dann aber auch weniger stark debattiert? Darauf werden wir ja gleich auch noch hinaus oder darauf zu sprechen kommen. Was sind so Themen, die auch so ein bisschen aus dem Boden geploppt sind? Was sind so Themen, die vielleicht auch untergegangen sind? Was wurde vielleicht auch so ein Stück weit vergessen, bewusst oder unbewusst? Das ist so ein bisschen Interpretationsebene. Aber wir wollten mal so ein Stück weit aufzeigen, was am Markt aktuell so die heißen Themen sind. Und um diese Codings, diese Trendthemen dann eben auch zu identifizieren, haben wir natürlich auch im Markt sehr viel mit den entsprechenden Persönlichkeiten, mit den Fachexperten, mit den Verantwortlichen, mit den Entscheidern gesprochen. Das macht diese Studie eben gerade auch so spannend und so relevant und so tragfähig und so robust, ja.
Und gab es so, Christoph, so eine Leitfrage, die ihr verfolgt habt oder die so über allem stand?
Also was mich daran fasziniert, an dieser Herangehensweise, ist eher ein bisschen was anderes. Ich gucke ja eigentlich so als Trendforscher auch in die Zukunft und überlege in meinen Vorträgen und Veröffentlichungen, wie sich bestimmte Dinge verändern können oder verändern werden, kurz-, mittel- und langfristig. Und das Spannende ist jetzt eigentlich, und das ist im Prinzip die Frage, die ja über dem Trendreport eigentlich immer steht, inwiefern ist das, was wir eigentlich prognostiziert haben, wirklich in der Realität eingetroffen? Also es ist so eine Art Realitätscheck von Prognosen. Mhm. Und dann auch daraus kurzfristig zumindest relevante Handlungsempfehlungen ableiten. Und verspreche jetzt nicht zu viel. Es waren jetzt viele Dinge dabei, die wir vielleicht so erwartet haben, aber es waren auch so 1-2 Punkte dabei, glaube ich, wo Tobias und ich uns auch überrascht angeschaut haben und gesagt haben, das hätten wir jetzt so nicht erwartet.
Supporter des aktuellen Trios ist die Raben Group. Sie verbindet Europa. Was als Familienunternehmen in den Niederlanden begann, ist heute ein Logistiknetzwerk in 17 europäischen Ländern. CEO Ewald Raben ist Teil der Expertengruppe der EHI-Szenario-Studie 2035 und arbeitet an den Zukunftsfragen der Logistik. Für alle, die nicht so einen ganz wissenschaftlichen Kontext haben, Diskursanalyse. Diskurs ist eine Richtung, ist klar, aber ist das was anderes, als man sonst Studien erhebt?
Diskursanalyse, sicherlich ein Begriff, den wir im Rahmen dieser Studie ganz klar auch häufiger genutzt haben. Wir wollen schauen und darüber sprechen, wo der Diskurs eben hingeht. Und Christoph hatte das gerade schon gesagt, diese Entwicklung über diese Zeit hinweg, dieser Blick in die Zukunft und eben auch die Frage sich zu stellen, ist es eben eingetroffen, was wir dann eben auch in den Daten gesehen haben? Das macht es dann eben so spannend. Also der Diskurs, der in den öffentlichen, frei zugänglichen Fachmedien zum Themenbereich Logistik passiert, das ist eben so das, was den, ja,
den Trendreport Diskurs, und den
Trendreport
Diskurs
eben auch ausmacht. Ja.
Und vielleicht, Anja, wenn ich das noch hinzufügen darf, also Diskurs heißt ja auch immer, sich tiefer gehen, da mit einer Fragestellung auseinanderzusetzen. Das eine ist, man wirft neue Dinge in den Raum und man reißt sie auf und deutet sie nur an. Und Diskurs bedeutet ja, dass das dann auch in die Tiefe reingeht. Das heißt, dass über bestimmte Themen dann auch ausführlicher berichtet wird, dass vor allen Dingen auch verstärkt dann ein Thema auch in die praktische Umsetzung geht. Ich glaube, das macht es am Ende dann eben auch aus. Und das unterscheidet dann ein Stück weit eben auch, sagen wir mal, das bloße Anwerfen von neuen Themen hin zum Diskurs, zur Diskussion eben auch. Und daraus kann man eben ableiten, ob Themen eben wirklich auch an praktischer Relevanz gewonnen haben oder ob sie einfach nur in den Raum geworfen werden.
Also eine Welle, die überschwappt und für die gesamte Logistikbranche eine Relevanz hat oder auch sehr wahrscheinlich auch eine gewisse Stetigkeit hat in ihrer Bedeutung. Ne?
Genau.
Wenn man über die Verschiebung von strategischer Orientierung spricht, steht in eurem Report, dass es auch eine Verschiebung ist zu eher operativer Umsetzung hin. Auf Basis eurer Analyse, Heißt es denn, dass sich manche Umsetzungsthemen, also Umsetzungsstrategien auch geändert haben, Christoph?
Also ich würde eher sagen, was man erkennen kann, ist eben, wir haben jetzt sozusagen eine kontinuierliche Weiterentwicklung bestimmter Themen, die wir vorher tatsächlich eher aufgeworfen haben. Das sind vor allem die großen drei Leitthemen, Resilienz, Digitalisierung, Nachhaltigkeit. Wenn man bei diesen drei, bei dieser Triple Transformation, wie man so schön sagt, bleibt, erkennt man eben aus den Ergebnissen der Studie, dass in all diesen drei Themen im Prinzip die Themen jetzt sehr stark von der strategischen Ebene in eine operative, quasi tägliche Ebene übergehen. Das ist beim Thema Automatisierung und Robotik sehr stark festzustellen, dass wir in den letzten zwei Jahren viel über die Potenziale diskutiert haben. Jetzt sehen wir aber erste konkrete Umsetzungserfolge, Ergebnisse. Wir merken eben, dass das in der Fläche, auf der Fläche der Handelslogistik ein Stück weit angekommen ist, weil die Systeme einfach besser sind, weil die Business Cases sich relativ schnell offensichtlich eben auch durchaus rechnen lassen. Das heißt, es wird quasi aus einem Trendthema wird eben jetzt dann ein Dauerthema. Und Ähnliches sehen wir beim Thema Resilienz. Da haben wir auch viel drüber diskutiert, durch die ganzen Negativszenarien, die wir ja auch aktuell wieder haben. Jetzt zeigt sich ein Stück weit, wer seine Hausaufgaben wirklich gut gemacht hat dann auch und das in die Operations untergebracht hat. Und das erkennen wir eben bei mehreren Themen, die nur angedeutet wurden in den letzten Jahren und jetzt sehr stark eben Teil des operativen Handelslogistikgeschäfts geworden sind.
Resilienz in der Logistik. Gibt es dafür ein Beispiel? Ich finde, so als Nicht-Fachexpertin?
Naja, also Resilienz ist ja so ein Schlagwort geworden. Ne? Also wenn man jetzt so ein bisschen in der Literatur zurückblättert, früher hat man dazu Robustheit gesagt und da ging es immer um die Frage Robustheit versus Flexibilität und da irgendwo ein, ich sag mal, ein vernünftiges Gleichgewicht zu finden. Und Resilienz bedeutet ja nichts anderes, als tatsächlich sein Logistiknetzwerk dann eben auch so auszurichten, dass es in der Lage ist, unterschiedlichen negativen Effekten von außen standzuhalten. Das ist entscheidend. Und da reden wir über viele Maßnahmen, über alternative Dienstleister, da reden wir über Sicherheitsbestände, da reden wir über alternative Transportrouten, all die Themen, die wir im Prinzip bei jedem externen Schock, der von außen wirkt, kriegerische Aktivitäten, Umweltkatastrophen beispielsweise, die eben wirken können. Und da zeigt sich dann letztendlich eben, wer sorgt jetzt wirklich sehr gut vor und wer hat es vielleicht nicht gemacht? Vielleicht noch ein Wort dazu. Wenn man so die Studien aus den letzten 5 Jahren anschaut, dann poppen diese Themen natürlich immer sehr stark auf, wenn gerade was passiert. Und dann stellen wir fest, dass sozusagen ganz, ganz langsam wieder ein Bedeutungsverlust eintritt. Und McKinsey hat das mal in der Studie ganz nett genannt, Supply Chain is back in the second row. Also jetzt sind wir plötzlich dann wieder in der zweiten Reihe, nachdem wir kurz in der ersten Reihe waren durch einige Negativeffekte. Und die Frage ist aber eben dann, was lernen Unternehmen langfristig daraus? Und sind sie wirklich auch bereit, die letztendlich ja entstehenden Mehrkosten, die man für Resilienz aufwenden muss, dann eben auch langfristig zu tragen?
Was man zu dem Thema, was ich ganz gerne noch ergänzen würde, wenn man sich diesen Begriff mal anschaut, Christoph hat das gerade gesagt, man kann es mit Robustheit so ein Stück weit übersetzen. Es ist ein relativ einfacher Begriff von außen betrachtet. Es gibt Literatur und Literatur dazu, die sich sehr, sehr, sehr dezidiert mit dieser Fragestellung auseinandersetzt. Resilienz ist sehr, sehr stark durch die Medien gegeistert und viele konnten diesen Begriff gar nicht so richtig greifen in der Komplexität, die es tatsächlich die dem tatsächlich innewohnt. Und ich glaube, dass jetzt gerade so ein bisschen der Punkt da ist, gerade wenn wir über die Lieferketten sprechen, die weltweit unterwegs sind, was dort alles eine Rolle spielt. Und auch wenn wir über das ganze Thema, haben wir ja auch in der Studie, das ganze Thema Daten, Echtzeitdaten etc. sprechen, kommen wir gerade dazu, dass wir diesen Begriff der Resilienz jetzt greifbar kriegen oder greifbarer kriegen, als das noch vor einer gewissen Zeit der Fall war. Aber auch da, ja, es ist so das Thema, was in dieser Studie eines oder das Hauptthema war. Von daher bleibt spannend zu sehen, wie sich das auch im Jahr 2026 entwickelt.
Ja, aber es ist schon interessant zu hören, dass man von der Awareness wirklich in eine operative Umsetzung oder Bewusstseinsfindung gekommen ist. Denn das Umsetzen ist ja meistens die größere Herausforderung, als sich natürlich nur mit einem Thema zu beschäftigen. Ich hatte auch gelesen, dass Themen wie Echtzeitdaten, KI für Planung, Stadtlogistik, aber auch Themenfelder der Automatisierung, ihr hattet es auch beide gerade schon mal angesprochen, sehr, sehr ausgeprägt beantwortet wurden oder beziehungsweise natürlich in den Artikeln und in diesen Stimmen genannt wurde. Tobias, du beschäftigst dich ja bei uns hier im Haus ganz viel mit dem Thema KI. Wie würdest du das denn in den Kontext der Handelslogistik einordnen?
Wenn wir über Themen der Automatisierung sprechen, und da gucken wir jetzt nochmal auf unsere Matrix drauf, die wir entwickelt haben, da spielt das Thema Automatisierung auch weiterhin eine ganz, ganz große Rolle, eine entscheidende Rolle. Wir haben es jetzt in den letzten Wochen und Monaten immer wieder auch in den sozialen Medien gesehen, die humanoiden Robotik-Anwendungen, die gerade aus dem asiatischen Markt sehr stark reinspülen in unseren Content. Friedrich Merz, Bundeskanzler, hatte sich selbst einige Dinge angeschaut, die dann doch auch sehr beeindruckend waren.
Aus Kostengründen? Christoph schüttelt den Kopf.
Ja, da kann ich vielleicht noch mal ein bisschen ergänzen dazu. Also das hat natürlich immer unterschiedliche Hintergründe. Das eine ist natürlich immer der Wunsch nach sag mal, Kostenoptimum. Das ist natürlich immer ein Thema, was damit zusammenhängt. Man darf aber auch die Kunden- und Convenience- und Umsatzseite natürlich nicht vergessen bei vielen Anwendungen. Ja, weil, wie gesagt, der Kunde natürlich auch nach möglichst einfachen, konvenienten Lösungen sucht und da das Thema natürlich schon auch massiv mit reinspielt in neue Geschäftsmodelle, neue Services, neue Angebote. Und der dritte Faktor, der ist tatsächlich einer der ganz, ganz wesentlichen Treiber jeglicher Art von Automatisierung und auch dann von Robotik in logistischen Anwendungen im Handel, nämlich das Thema des Arbeitskräftemangels. Das ist tatsächlich eines der wesentlichen Themen, die man, wenn man mit Praktikern spricht, eigentlich immer wieder hört, die sagen, wir finden für bestimmte Aufgaben einfach keine Menschen mehr, die bereit sind, diese Aufgaben eben zu übernehmen. Wie gesagt, ich habe in meinem Leben, 300 Handelslager gesehen und es ist eigentlich überall immer das gleiche Thema. Die Prozesse sind sehr ähnlich und es wird immer schwieriger, in fast allen Regionen Menschen zu finden, die diese Aufgaben zu übernehmen. Also muss ich natürlich den Rückschluss ableiten und sagen, das, was der Mensch nicht machen kann, das macht dann die Maschine und das können, wie wir es ja schon seit vielen, vielen Jahren kennen, Stahl und Beton sein in der Logistik, also ganz viel Automatisierung, Shuttle-Lager, Hochregallager und sonstiges. Und es sind eben immer mehr auch durchaus leistungsfähige, humanoide Robotikanwendungen oder eben auch nicht humanoide Robotikanwendungen, die picken können, die Container entladen können und so weiter. Und spannend wird jetzt eben diese Frage in Zukunft werden, wenn wir feststellen, Tobias hat es angesprochen, wir haben eine Vielzahl von Anbietern im Robotik- und Automatisierungsmarkt und Unternehmen werden alleine auch schon aus Resilienzgesichtspunkten, ne, da greifen die Themen ineinander, sich nicht abhängig machen wollen von ein, zwei Anbietern, sondern sie werden sehr viele unterschiedliche Anbieter nutzen. Und jetzt kommt die KI irgendwie auch ins Spiel, die das Ganze zusammenführen muss und harmonisieren muss und steuern muss. Denn wenn man mit Praktikern spricht, dann sagen die, das größte Thema bei jeder Anwendung ist immer, wie kriege ich diese Anwendung möglichst schnell produktiv, dass sie wirklich auch auf dem Niveau arbeitet, die ich im Businessplan eingepreist habe. Und diese Integration in die gesamte Systemwelt, die ist unglaublich aufwendig. Und das System ist ein selbstlernendes System. Das heißt, man muss ihm ständig Dinge beibringen. Und bis sie dann wirklich produktiv läuft, dauert es üblicherweise relativ lange. Und da sehe ich so in mittlerer Zukunft, glaube ich, die wesentlichen Themen, die jetzt so aus Robotik und Automatisierung rauskommen.
Dann ist die Integration, Tobias hatte das ja auch in der KI-Studie, ne, auch vielleicht nochmal einen interessanten Punkt, den allein nur den zu beleuchten, denn Integration von KI im Arbeitsalltag ist ja auch eine Herausforderung, ne, bis sie dann wirklich funktioniert und von allen Seiten gelebt wird.
Wir hatten aber auch da immer wieder darauf hingewiesen, gilt auch für die Logistik, derartige Anwendungen lassen sich nicht einfach von heute auf morgen auf der Fläche installieren und es funktioniert, sondern wir sprechen hier auch wieder über Menschen, die mit diesem System zusammenarbeiten müssen. Und dann kommen natürlich auch wieder andere Kriterien ins Spiel, dass wir auch diejenigen, die dort in der Verantwortung sind und diejenigen, die mit diesem System dann eben langfristig arbeiten dürfen und sollen, auch so ein Stück weit schulen müssen und dürfen. Und auch das Gefühl, sprechen wir jetzt über eine emotionale Ebene, auch das Gefühl vermitteln müssen, Vertrauen zu schaffen. Und ich glaube, dass das auch ein ganz wichtiger Knackpunkt ist. Wir sind jetzt gerade da, dass wir derartige Systeme operativ auf die Fläche bringen. Aber dieses Mitnehmen derjenigen, die schon da sind, ist ein ganz, ganz wichtiger Faktor, um es dann auch effizient zu halten.
Ich glaube oder denke, das ist sogar ein ganz wichtiger Punkt, Mitarbeitende, Kolleginnen mitzunehmen. Und der in vielen Projekten eigentlich hinten rüberfällt. Man hat ein neues Tool, Aber man hat ganz vergessen zu schulen, wie es denn funktioniert. Passiert mir im Alltag immer wieder. Ich habe noch eine Frage. Die Studie hat ergeben, dass die Themen Nachhaltigkeit, ESG und auch Lieferkettengesetz, wir haben das viel in den Medien gehört und gelesen, etwas verloren hat an Diskursintensität. Es haben aber andere Fragestellen zugenommen oder an Wert gewonnen, nämlich Infrastrukturen, Flächenknappheit, Standortfragen. Und da eine ganz andere Dynamik eingetreten ist. Vielleicht jetzt nochmal an dich, Christoph. Im Ersten, ist das ein Zeichen von Integration oder ist das normal oder ist das so ein bisschen, oh, Vorsicht, da passieren Dinge, die wir vielleicht gar nicht so beeinflussen können?
Also gerade die Nachhaltigkeitsfrage ist natürlich eine, die jetzt viel diskutiert wurde. Man hat das ja im öffentlichen Diskurs auch in den letzten ein, zwei Jahren wahrgenommen, dass aufgrund anderer vermeintlich kurzfristig dringlicherer Themen, das ganze die ganzen Themen rund um ökologische und auch soziale Nachhaltigkeit so ein bisschen in den Hintergrund gerückt sind. Auf EU-Ebene hat es politische Strukturveränderungen gegeben. Die Omnibus-Initiative hat jetzt vieles von dem, was ursprünglich mal scharf formuliert war, wieder abgeschwächt, was so ein bisschen auch für viele Unternehmen, glaube ich, so ein Fingerzeig war, dass man da ein bisschen Tempo rausnehmen kann. Ich glaube, das dokumentiert letztendlich eben auch die Studie ganz klar nochmal, ne, dass das einfach im Diskurs deutlich zurückgegangen ist. Trotz alledem ist das Thema ja nicht gelöst. Wir haben ja noch nicht wirklich viel geschafft. Und was man schon feststellen kann, ganz klar ist das, was du gerade gesagt hast. Ich glaube, das Thema ökologische Nachhaltigkeit unterliegt einer deutlichen Integrationstendenz. Das heißt, es ist definitiv zu einem, wie soll man sagen, täglichen Bestandteil der Optimierungsentscheidung in Unternehmen geworden und spielt bei allen Entscheidungen, die ich treffe, mittlerweile eine entsprechende Rolle. Da muss ich mich immer fragen, jede unternehmerische Entscheidung, die getroffen wird, wie wirkt sich die auch auf die ökologische Nachhaltigkeit, auf meine CO2-Bilanz, auf meine Ziele, die ich eben habe, die ich auch teilweise nach außen publizieren muss, wie wirkt sich das aus? Und ich glaube, insofern ist es auch hier wieder so ein normales Prozedere, wo man ein vermeintlich mal ganz großes Thema jetzt im Prinzip in den Alltag der Unternehmen integriert. Also eine erwartbare Entwicklung, wenn man so möchte.
Ja, wir haben es, glaube ich, auch an einer Stelle in der Studie nochmal erwähnt. Für uns, und es war so ein Punkt, wo wir auch länger drüber gesprochen haben bei der Erstellung der Studie, für uns aber dennoch auch ein Punkt, wo wir ganz klar einen leichten Zeigefinger heben wollten, zu zeigen, es ist weniger geworden, es ist immer noch ein hochbrisantes, hochrelevantes Thema. Vielleicht das Thema, was wir am ehesten zu klären haben, langfristig zumindest. Christoph hat es ja gerade auch gesagt. Und wenn das dann eben auch dazu führt, in unsere Studie zu schauen und zu sehen, naja, da ist jetzt im letzten Jahr zumindest ein bisschen weniger drüber gesprochen werden, wohl wissentlich, dass wir auf EU-Ebene, auf Regulationsebene die Omnibusse haben, die gerade durch Brüssel fahren, dennoch wurde weniger darüber gesprochen. Vielleicht können wir, sollten wir das Thema doch nochmal aufgreifen, beziehungsweise uns im Hinterkopf behalten, dass das jetzt nichts ist, was wir vergessen dürfen.
Ihr habt vorhin beide mal kurz gesagt, gab es denn eigentlich ein Thema, wo ihr überrascht wart, positiv in eine Richtung? Das habe ich noch gar nicht so gefragt.
Also ich definitiv. Wir haben das gerade angedeutet. Du hast gesagt, dass sozusagen das Nachhaltigkeitsthema ein bisschen in den Hintergrund gerückt ist. Gleichzeitig aber infrastrukturelle Fragen, also insbesondere was Standorte anbetrifft in der Logistik, dass das doch durchaus eine gewisse Prominenz jetzt wieder erlangt hat. Das liegt natürlich eben auch daran, dass es einfach immer weniger Platz für Greenfield-Projekte gibt. Wenn man mit Händlern spricht, dann auch mit Logistikern eben spricht. Logistik ist jetzt nicht, ich sag's mal so salopp, ist nicht so besonders sexy für Ansiedlungen, ja, weil einfach viel Verkehr, viel Lärm, eher niedrig qualifizierte Jobs. Das ist jetzt nichts, was unbedingt eine Kommune, ein Landkreis, eine Gemeinde unbedingt haben möchte. Das wird immer schwieriger. Das, glaube ich, ist auch nochmal was, was nochmal deutlich geworden ist. Das heißt also mehr Brownfield, was herausfordernder ist, sicher auch für Immobilieninvestoren. Und das zweite Thema, was mich persönlich überrascht hat, ist und was mich aber auch gefreut hat, dass im Zuge dieser ganzen Tech-Euphorie rund um KI eben dann doch deutlich geworden ist, dass die Frage der, wir würden es mal sagen, der organisationalen Befähigung plötzlich wieder ein Thema geworden ist. Also die Frage der Weiterbildung, die Frage der Führungskompetenzen, die Frage der Kultur in Unternehmen. Also diese Dinge, die offensichtlich, und das spiegelt auch meinen Eindruck wieder aus der Praxis, die tatsächlich in Unternehmen doch schnell verstanden worden sind. Wir können diesen digitalen, technologischen Wandel nicht machen, wenn wir unsere Leute nicht mitnehmen. Und dass das aber jetzt doch einen relativ hohen Stellenwert bekommen hat durch die Analyse, das ist was, was mich überrascht, aber was mich auch freut, weil ich sag mal, die Theorie, die akademische Lehre, das ja eigentlich schon immer sagt, dass das notwendig ist, aber gerade in der Logistik, in sehr hierarchischen Strukturen, wo viel in der Fläche passiert, sind wir in Bezug auf Führung, ich würde es jetzt mal höflich formulieren, nicht ganz weit oben an der Spitze. Und das ist, glaube ich, eine gute Botschaft. Gerade jetzt das Thema KI muss natürlich kommunikativ begleitet werden und auch durch Weiterbildungsmaßnahmen begleitet werden und muss vor allen Dingen auch durch gute Führung begleitet werden. Und da haben wir sicher noch einen Aufholbedarf. Und das ist aber meines Erachtens eher eine positive Botschaft, dass wir das Thema jetzt mal ein bisschen höher ins Regal packen können, ja, dass es einfach sichtbarer wird.
Bin auch gerade am Überlegen, ob ich noch was anderes im Hinterkopf habe, aber es war tatsächlich für mich auch das Thema Zusammenarbeit und Führung.
Ich möchte jetzt schließen mit einem Blick in die Zukunft und da habt ihr natürlich jetzt auf dem ersten Punkt schon ganz viel zu ergänzt. Wir haben jetzt auf aktuelle Ergebnisse geguckt, über 2 Jahre hinweg. Welche der folgenden 3 Themen werden denn den Diskurs in 2026 perspektivisch, auch schon ein bisschen 27, besonders prägen? Erstens, die generative KI im operativen Alltag, haben wir eigentlich ausführlich drüber gesprochen. Neue Steuerungsebenen in Netzwerken oder der Umbau bestehender Logistikstandorte, vielleicht doch passend zu meiner Fact-or-Fiction-Frage. Wer möchte starten von euch beiden?
Und Tobias, jetzt darfst du mal starten.
Ja, die Steuerungsthematik in Netzwerken ist eigentlich ein Thema, was Christoph, du auch in den letzten Monaten immer wieder auch thematisiert hast, du hast es ja auch eingangs gesagt. Das wird ein Thema werden, was 2026 im Diskurs eine große Rolle einnimmt.
Und der Umbau bestehender Logistikstandorte?
Vielleicht, wenn man diese 3 Punkte, die du da genannt hast, nochmal kurz abarbeite. Also ich bin davon überzeugt, wenn wir jetzt auf 2026 schauen, dann werden wir rückblickend wahrscheinlich im nächsten Jahr feststellen, dass wir sehr, sehr viel gesprochen haben und gelesen haben über Robotik, Automatisierung, KI. Was ich glaube, was sicher dazu kommen wird, ist dieser 2. Punkt, den du genannt hast, diese neue Steuerungsebene. Greift das nochmal auf, was Tobias gesagt hat. Der Hintergrund ist ja der, in dieser Welt der Automatisierung und Robotik und KI haben wir eine Vielzahl neuer Systeme und Anwendungen, sowohl Software als auch Hardware. Also wird es zwangsläufig immer mehr darauf ankommen, sozusagen eine Zwischenebene zu schaffen. Otto hat es vor einigen Wochen sehr schön Coordination Layer genannt, in der Zusammenarbeit mit NVIDIA. Also quasi eine Zwischenebene, die man einspannt und die quasi als Orchestrator dient für alle zukünftigen Anwendungen. Und ich glaube, so ein Spannungsfeld muss man aufbauen und so eine Ebene braucht man irgendwann, um das handeln zu können. Deswegen glaube ich, das wird ein großes Thema werden. Dazu befürchte ich, wenn wir ein Resilienzthema wieder bekommen, auch in diesem Jahr, das wird uns wahrscheinlich mehr beschäftigen, als wir wollen, durch externe Einflüsse. Und wenn man da jetzt einen Strich drunter zieht, glaube ich, ganz wichtig ist, all diese Themen werden auch Händler und Handelslogistiker nicht alleine lösen können. Deswegen will ich nochmal ein Thema on top draufsetzen. Ich glaube, wir befinden uns gerade am Anfang einer neuen Ära der offenen Kollaboration. Ich glaube, Unternehmen stellen immer mehr fest, dass all diese Themenvielfalt, die man beherrschen muss, nicht alleine abzudecken ist, sondern das muss man sehr sinnvoll und sehr gezielt in ausgewählten Kollaborationen, Zusammenarbeitsformen, Kooperationen, die auch immer mit Dienstleistern, Tech-Unternehmen, mit Logistikern, mit Lieferanten, muss man das lösen. Und ich glaube, das werden wir, glaube ich, wenn wir rückblickend auf dieses Jahr schauen, vermutlich im nächsten Jahr feststellen.
Ich finde, gerade Resilienz und Kollaboration hätte ich in eure Branche gar nicht so direkt reingebracht. Und das fand ich, waren richtig interessante Einblicke. Abschließend, ich denke, wir sehen uns im April auf der LOG. Wie sieht's aus? Seid ihr da?
Ich bin auf jeden Fall da und auch da werden wir über Themen sprechen, über die wir jetzt ja auch gerade gesprochen haben. Und auch, was Christoph gerade nochmal sagte, diese ganze Perspektive der Systemsteuerungsthematik entlang der Wertschöpfungskette an unterschiedlichen Stellen nochmal aufbrechen und nochmal aufbauen. Wir haben dort spannende Beiträge von Edeka, von Coolblue, große Händlernamen, die dort auf der Bühne stehen. Wir haben dort Breakout-Sessions, wir haben Workshop-Ansätze, die sich auch mit dem Thema Zukunft der Handelslogistik beschäftigen. Aktuell haben wir auch ein Forschungsprojekt, was eben genau in diese Richtung geht, Handelslogistik für die nächsten Jahre zu denken im Rahmen einer breit angelegten Workshop-Reihe. Also das Thema, die Themen, die begleiten uns halt auch in diesem Jahr. Also jeder, der Interesse hat, ist eingeladen.
Am 21. und 22. April.
Genau, nach Bonn zu kommen, in den Alten Bundestag. Wer Lust und Laune hat auf ein tolles Event, gerne vorbeischauen.
Christoph, auch du bist herzlich willkommen und eingeladen und unser Gast.
Sehr gerne, vielen Dank.
Es war interessant, in eure Themen hineinzuschauen, in das, was Trends sind und was Trends vielleicht auch werden. Also wie gesagt, die Resilienz, das Thema nehme ich mit. Ich danke euch für eure Zeit und für den interessanten Austausch, auch dass ihr beide gemeinsam die Zeit hattet und wünsche euch alles Gute.
Danke dir, Anja.
Danke dir, Anja. Danke, Tobias.
Die Studie nochmals hatten wir erwähnt, ist ab dem 17.03. zum Download bereit und dort auch kostenfrei. Den Link haltet ihr auch in den Shownotes. Und damit sage ich Tschüss, bis zum nächsten Mal.
Tschüss.
Ciao.
Mit unserem Wissen die Zukunft des Handels gestalten. Dafür forschen wir. EHI. Gemeinsam besser handeln.